Herzlich willkommen und grüß Gott. Ich würde gerne den interessanten Gegenstand der letzten Katechese fortführen, nämlich weiterhin mit Ihnen über das tiefe Geheimnis der Heiligen Kirche nachdenken und möchte anfangen, zu Ihnen über die Wesenseigenschaften der Kirche zu sprechen. Gott will, dass alle Menschen selig werden. Timotheus 2,4. Was sie aber ohne Jesus Christus nie erreichen können, das heißt, nur mittels der Kenntnis und Übung der wahren Religion, deren Gründer und Seele Jesus Christus ist. In keinem anderen ist das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir das Heil erlangen sollen. Apostelgeschichte 4,12. Um die Kirche kommt man nicht herum. Sie ist, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben, Jesu Gnadenvermittlerin und als solche mit allen Nuancen, die wir gemacht haben, nicht bezüglich der Begierde und der Bluttaufe, ist sie zum Heil des Menschen unentbehrlich. Die Kirche ist nämlich mit Christus identisch, wie der große Bischof Bossuet es ausdrückte. Die Kirche ist Jesus Christus ausgebreitet und mitgeteilt. Das ist Jesus Christus ganz und gar, Jesus Christus, der vollkommene Mensch, Jesus Christus in seiner Fülle. Diese Wahrheit brachte auch die heilige Jungfrau von Orléans ihren ungerechten Richtern gegenüber zum Ausdruck, als sie sprach: Von Jesus Christus und der Kirche denke ich, dass das alles eins ist, und dass man daraus kein Problem machen soll. Das heißt, dass man nie die Kirche gedanklich Christus entgegenstellt und umgekehrt. Freilich versprach unser Herr, eine Kirche zu gründen, mit der er bis zum Ende der Zeiten sein würde, die weder Tod, Teufel noch Tyrann überwinden würde. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Finsternis werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Und dann natürlich im 28. Kapitel des heiligen Matthäus, das werden wir später noch zitieren, obwohl nicht diese Stelle: Siehe, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeiten. Er befahl jene, die auf diese seine Kirche nicht hören würden, als Heiden zu betrachten. Ich zitiere Ihnen hier den heiligen Matthäus 18, 15 und folgende. Wenn aber dein Bruder gegen dich gesündigt hat, geh hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen alles festgestellt werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Kirche. Hört er aber selbst auf die Kirche nicht, gelte er dir wie ein Heide oder Zöllner. Liebe Gläubige, das heißt, wer unabhängig vom offiziellen kirchlichen Lehramt denkt und handelt, kann sich nicht zu Recht einen katholischen Christen nennen. Offizielles kirchliches Lehramt. Es geht nicht um irgendwelche Privatmeinungen oder persönliche Neigungen der Hirten in der Kirche, sondern um das offizielle kirchliche Lehramt. Das definiert nicht in unserem Denken und Wollen und Handeln uns wahrhaft als Christen. Nun werden wir versuchen, weitere Einblicke in das Wesen der Kirche zu gewinnen. Nicht auch aufgrund falscher ökumenischer Praktiken und Äußerungen, nicht eines gewissen Synkretismus, und wegen des freizügigen Gebrauchs dieses Wortes Kirche vielerorts Verwirrung herrscht, ist es gut, sich die klassische Definition der Kirche eines heiligen Bellarmin ins Gedächtnis zu rufen. Er sagt, die Kirche ist die Gemeinschaft aller Gläubigen, die durch das Bekenntnis desselben Glaubens, durch die Teilnahme an denselben Sakramenten vereinigt sind, unter der Leitung der angeordneten Hirten und besonders des Stellvertreters Christi auf Erden, des römischen Papstes. Nicht? Das geht hier um die Gläubigen. Das heißt, zunächst einmal die Getauften, das heißt nicht die Heretiker oder Schismatiker. Und darum eben nicht Bekenntnis desselben Glaubens, identischer Sakramentsempfang und Messfeier, geeint durch die bischöfliche und päpstliche Autorität. Nicht? Also die Getauften, ich zitiere einen vom 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, die Verse 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat, alle die vielen Glieder jedoch ein Leib sind, so ist es auch bei Christus, dem mystischen Christus, die Kirche. In einem Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leib geworden. Wir sind durch die Taufe zu einem Leib geworden. Und im Galaterbrief, im 3. Kapitel, Verse 27 und 28, ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da gilt nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr Knecht oder Freier, nicht mehr Mann oder Frau. Ihr seid alle eins in Christus Jesus. So im Folgenden sollen also die Attribute oder Wesenseigenschaften der Kirche erörtert werden, sowie auch die Merkmale der Kirche. Es kommt dann später. Nicht die Merkmale, das sind jene Zeichen, mit denen Christus seine Kirche ausgestattet hat, um sie von, sage ich mal, Scheinkirchen zu unterscheiden. Und wie Sie wissen, gibt es deren Zeichen vier, nicht, wie das im Glaubensbekenntnis sonntags immer zum Ausdruck kommt: Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Aber davon werden wir später sprechen. Aber was ist denn nun ein Attribut oder eine Wesenseigenschaft, wenn nicht eine Vollkommenheit, die zur Natur einer Sache dazugehört? Nicht zum Beispiel ist es ein Attribut des Menschen, dass er des Lachens fähig ist. Nicht, weil er gewisse Proportionen oder Disproportionen nicht wahrnehmen kann. Nicht, das lässt ihn dann lachen. Nicht, den Humor kennt nur ein Mensch, der intelligent ist. Nicht, die Vernunft ist eine Wesenseigenschaft des Menschen, der freie Wille. Nicht, das ist also eine Eigenschaft, die notwendig von der Natur bzw. der Verfassung der Sache, in unserem Fall der Kirche, fließt. Und im Allgemeinen spricht man dann hier von der Autorität, der Unvergänglichkeit und der Unfehlbarkeit der Kirche. Wir werden heute einfach nur von der Autorität der Kirche sprechen. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater, sind die Worte unseres Herrn im Johannesevangelium 16,28. Nicht, der Sohn wurde in die Welt gesandt, er geht zurück zum Vater. Und eben weil Christus nicht sichtbarerweise immer auf Erden bleiben würde, wäre es nicht hinreichend gewesen, uns nur sein Gesetz in schriftlicher Form zu hinterlassen. Nicht jedes Buch und besonders ein Gesetzbuch muss authentisch und nicht irgendwie interpretiert werden. Nicht? Deswegen gibt es zum Beispiel einen Verfassungsschutz. Nicht? Das Gericht, das uns dann sagt, wie die Verfassung denn zu interpretieren sei, ob das nun richtig interpretiert wird, das sei dahingestellt. Übrigens enthält ja auch die Heilige Schrift, die Bibel, nicht die vollständige Lehre und das vollständige Gesetz Jesu Christi, wie Sie wissen. Das ist zum Beispiel ersichtlich aus dem zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Thessaloniker, im 2. Kapitel, 15. Vers. So steht denn fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr mündlich oder schriftlich von uns unterwiesen worden seid. Nicht, dass das Wort Gottes, die göttliche Offenbarung, nicht nur in der Heiligen Schrift enthalten ist, das wäre natürlich ein monumentales Thema für sich. Nicht darum hat Christus die Autorität seiner Kirche eingesetzt, die eben seine Religion authentisch und, wie wir sehen werden, unfehlbar lehrt. Die Autorität der Kirche bedeutet nun, dass Papst und Bischöfe als legitime Nachfolger der Apostel von Christus selbst die Vollmacht haben, dessen dreifaches Erlöseramt auszuüben. Das heißt, die Gläubigen zu lehren, zu heiligen und in geistlichen Angelegenheiten zu leiten. Also erst das Lehren, nicht das Lehramt der Kirche. Christus hat das Lehramt der Kirche eingesetzt, damit die göttliche Wahrheit durch dasselbe treu bewahrt und aller Welt verkündet werde. Er bestellte die Kirche zu lehren, alles was er lehrte und was der Heilige Geist sie lehren würde. Sie wissen, dass die göttliche Offenbarung nicht mit dem Tod bzw. der Himmelfahrt des Herrn zu einem Ende kam, sondern mit dem Tod des letzten Apostel, des heiligen Johannes. So spricht der Herr, so geht denn hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem er sie tauft, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Matthäus 28, 19 und 20. Und dann im Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der römische Papst bildet zusammen mit den Bischöfen das kirchliche Lehramt, weshalb diese auch die lehrende Kirche, die Gläubigen und der niedrigere Klerus, aber die hörende Kirche heißen. Nicht das zweite Amt der Kirche ist, das ist die Heiligung. Nicht die Heiligung bedeutet negativ, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das heißt, den Menschen von der Sünde zu befreien. Und positiv, göttliches Licht, Leben und Kraft, das heißt, die durch Jesu Kreuzestod erworbenen Gnaden zu schenken. Das ist auch schön zum Ausdruck gebracht in dem kurzen Gebet des heiligen Nikolaus von Flü, das Sie vielleicht kennen. Nicht dieser dreifache Weg des Christen, nicht der Reinigungsweg, der Erleuchtungsweg und der Vereinigungs- oder Einigungsweg. Nicht mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Der Erlöser gab seinen Aposteln die Vollmacht, Sünden zu vergeben und Gnaden zu vermitteln, die zur Seelenrettung und Tugend notwendig sind. Die Sündenvergebung ist so eng mit Jesu Sendung verbunden, dass im selben Atemzug mit seiner auf die Apostel übertragenen Mission erwähnt wird. Er sagt im Johannesevangelium 20. Kapitel, die Verse 21 bis 23, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfange den Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Christus, der seit seinem Tod keine Verdienste mehr sammeln kann, lebt immer da, um beim Vater bei uns für uns Fürsprache einzulegen. Christus hat die 7 Sakramente eingesetzt, sie seiner Kirche anvertraut, um uns seine Verdienste und Gnaden zuzuwenden. Geht, tauft, lasst Sünden nach, spricht er. Und im Abendmahlsaal gab Jesus seinen Aposteln in ihrer Priester- bzw. Bischofsweihe Vollmacht und Auftrag, in seinem Namen und zu seinem Andenken das Opfer seines Leibes und Blutes zu erneuern. Christus, der dem Vater ein vollkommenes Lobopfer dargebracht hatte, vertraute ihr an, auch sein Werk des Gebets fortzusetzen. Nicht die Kirche entspricht der biblischen Vorschrift, Betet ohne Unterlass. 1 Thessalonicher 5,17. Und sie tut das, weil sie unablässig vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, Malachias 1,11, Jesu Kreuzesopfer auf unblutige Weise in der Heiligen Messe dem anbetungswürdigen Namen Gottes darbringt und dieses wahre Opfer das Herz unserer göttlichen, unserer öffentlichen Gottesverehrung ist. Nicht die Heilige Messe ist das Zentrum, das Herz der Liturgie, das heißt der offiziellen Gottesverehrung der Kirche Jesu Christi. Und die Priester, Diakone und auch die Klöster, sie beten und singen rund um die Uhr den göttlichen Lobpreis in Psalmen, Schriftlesungen und Hymnen. Und dann schließlich hat Christus seine Regierungsgewalt, seine Leitungsgewalt des guten Hirten der Kirche anvertraut. Also die Kirche hat dieses Recht nicht irgendwie auf dem Weg gewonnen und niemand hat es erfunden. Sie hat es auch nicht durch die Zustimmung der Gläubigen, sondern sie hat diese Autorität von Christus selbst empfangen. Und diese kirchliche Hierarchie, die wurde, wie Sie wissen, auch von den sogenannten Reformatoren geleugnet, nicht? Die den Unterschied zwischen Priestern und Laien leugneten und sich zu einem allgemeinen Priestertum bekannten. Nicht? Wir werden gleich sehen, wie die Heilige Schrift diese Aussage des Heiligen Konzils von Trient bestätigt. Ich zitiere das Konzil zunächst. Außer den übrigen kirchlichen Rangstufen gehören die Bischöfe, welche an die Stelle der Apostel nachgefolgt sind, vorzugsweise zu dieser hierarchischen Ordnung. Sie sind gesetzt, wie der Apostel sagt, vom Heiligen Geist zu regieren die Kirche Gottes. Nicht aus der Jüngerschaft erwählte Jesus sich 12 Männer, wie das im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel, 12. Vers, auch im Markus-Evangelium im 3. Kapitel, 13. Vers beschrieben ist. Ich zitiere den heiligen Lukas. In jenen Tagen ging er hinaus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht brachte er im Gebet mit Gott zu. Als es Tag geworden war, rief er seine Jünger herbei und wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Und dann folgen die Namen der Apostel. Und diese freie Auswahl Jesu, die betont er auch später im Johannesevangelium 15,16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und den Aposteln machte Jesus im besonderen Unterricht, nicht, man könnte sagen, Privatstunden, das Wesen seiner Sendung klar. Darauf verließ er die Volksscharen, heißt es, und ging nach Hause. Da traten seine Jünger zu ihm und sagten, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, nicht, von dem gerade erst die Rede war, im Sonntagsevangelium. Dann liest man auch im Matthäusevangelium 13,36 und im Markusevangelium 4,34, ohne Gleichnisse sprach er nicht zu ihnen, das heißt zu den Volksscharen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Nicht? Also die Apostel, die waren nicht irgendjemand, die waren nicht einfach das Gottesvolk, sondern nicht, die haben das neue Israel verkörpert. Nicht? Das im Alten Testament die 12 Stämme gab, so haben wir jetzt die 12 Apostel. Bezüglich ihrer eigenen Sendung gibt Jesus besondere Vorschriften, zum Beispiel im Lukas-Evangelium 10, Verse 1 bis 20. Ich lese Ihnen das nicht alles vor, nur ein paar Stellen. Danach bestimmte der Herr noch 72 andere und sandte sie zu zweien vor sich in alle Städte und Ortschaften, wohin er selbst zu kommen gedachte. Natürlich hier ist auch die Rede von den Jüngern, nicht? Die natürlich zahlreicher waren. Die Apostel wurden aus diesen Jüngern erwählt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, seht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nicht im 16. Vers. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer bei mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ja, Macht über alle feindliche Gewalt. Nichts soll euch schaden können. Doch sollt ihr euch nicht darüber freuen, dass die Geister euch untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen aufgezeichnet sind im Himmel. Nicht im Matthäusevangelium, 10. Kapitel, Verse 16 bis 42. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm wie seinem Meister geht, und der Sklave, wenn es ihm wie seinem Herrn geht. Hat man schon den Hausherrn Beelzebub genannt, dann erst recht seine Hausgenossen. Also fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib, nicht aber die Seele töten können. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Wer mir sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde euch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nicht nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben gewinnt, wird es verlieren, und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Gegen Ende seines irdischen Lebens übertrug er ihnen förmlich die eigene Gewalt. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden bindet, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden löst, soll auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 18, 18. Nicht dieses Binden und Lösen, das ist natürlich ein rabbinischer Ausdruck, der bedeutet, dass man die Macht hat, Gesetze zu erlassen, erlauben oder zu verbieten. Vor seiner Himmelfahrt erneuert er alle gegebenen Vollmachten mit diesem Generalauftrag. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So geht denn hin und macht alle Völker zu Jüngern, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Nicht? Und die vom Vater empfangene Mission war auf die Apostel übergegangen, gemäß seinem Wort: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. So zitiere ich Ihnen zum Schluss die schönen Worte des seligen Abtes Dom Columba Marmion. Die Kirche ist die Braut Christi und unsere Mutter. Wir müssen sie lieben, weil sie uns zu Christus führt und uns mit Christus verbindet. Wir müssen ihre Lehre lieben und ehren, weil sie die Lehre Christi ist. Wir müssen ihren Gottesdienst lieben und unsere Gebete mit den ihren vereinen, denn es ist das Gebet der Braut Christi, und wir haben keines, das uns heilsamer und Christo angenehmer wäre. Mit einem Wort also, wir müssen uns der Kirche anschließen und allem, was von ihr kommt, die gleiche Liebe und Ehrfurcht entgegenbringen, wie wir der Person des göttlichen Erlösers und den von ihm selbst gespendeten Gaben entgegengebracht hätten, wenn wir ihm während seines Erdenlebens begegnet wären. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.